Ihr hört Comic Review Ausgabe 206 mit dem Buch Witches von Scott Snyder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Comic Review. Ich bin Daniel und diesmal, ihr habt echt Glück, geht es wieder um eines dieser Meisterwerke, die man eigentlich in seinem Schrank stehen haben muss. Ein wahnsinnig tolles Buch. Beim letzten Mal hatte ich es ja auch schon angedeutet. Wir leben in einer Comic-Zeit, wo wirklich ein gutes Buch nach dem anderen herauskommt und es fast schwerfällt, irgendwie da noch so diese ganz großen Highlights herauszupicken. Das ist mir mit diesem Buch wieder gelungen. Wir hatten es bereits interessanterweise 2014 in Huntingdown Comics Ausgabe 9 zum ersten Heft bereits besprochen. Also wer die komprimierte Form will, die sich ausschließlich mit der ersten Ausgabe befasst, dem sei dieser Podcast noch einmal ans Herz gelegt. Ich werde es natürlich entsprechend auch verlinken. So, noch einmal zu den äußeren Gegebenheiten. Diesmal geht es um ein Buch des Autors Scott Snyder, der seine Hände überall im Spiel hat. Also es gibt, glaube ich, irgendwie kein Metier oder kaum ein Metier, wo er mal nicht dabei ist. Jetzt hat er, ich hatte es gesagt, 2014 eine neue Serie auf den Comicmarkt gebracht, die jetzt in den ersten 6 Heften, also in dem ersten gesamten Handlungsbogen hier zu finden sind und die gleichzeitig aber auch wieder die Wurzeln, wo ich Scott Snyder noch am ehesten her kenne, von American Vampire und natürlich dann später auch die ganzen Sachen von Batman und The Wake hatte ich ja auch mal besprochen und das sind so diese Horrorwurzeln, die er hier mit Witches wieder aufgreift. Die ersten 6 Hefte jetzt beim Splitter Verlag erschienen für 24,80 €. 192 Seiten und mit jeder Menge auch Bonus-Content. Fangen wir mit den Bonus-Sachen vielleicht mal an. Was ich ja manchmal so bemängle bei Comic-Zusammenstellungen, wenn man dann die in Buchform liest, dass dann oft dann auch so diese Leserbriefe, die man in diesen einzelnen Heftausgaben findet, wie unter anderem auch in Witches, dem ersten Heft, wo Scott Snyder über seine Befindlichkeiten ein bisschen spricht, sich so etwas offenbart und nachher auch so Themen oder anreißt zu diesen einzelnen Heften, die dann rausgekommen sind und dass halt mit dem Leser nochmal so eine gewisse Interaktion aufkommt. Also die sind in diesem Buch diesmal vollständig abgedruckt, also sind insgesamt 5 Teile, wo er auch so ein bisschen aus seiner Kindheit berichtet und wie er überhaupt dazu gekommen ist, diese Art von Geschichte zu schreiben und was so die finsteren Seiten sind. Dann gibt es auch der Prozess der Entwicklung zu Witches, wo es sogar eine Scott Snyder Originalzeichnung gibt und die nachher umgesetzt worden ist als Zeichner von dem unheimlich begnadeten Jock. Dazu komme ich aber auch gleich später nochmal und das Ganze dann auch so von Entwicklung bis zum fertigen Produkt nochmal von Matt Hollingsworth entsprechend koloriert. So, jetzt aber zur eigentlichen Geschichte des eigentlichen Buches. Interessanterweise ganz vorne auf dem Cover dieses Hardcover-Buches steht dann auch nochmal fabelhaft. Ein Triumph. Quote Stephen King. Wenn das der Meister, der Altmeister des Horrors sagt, dann ist es entweder ein nicht so tolles Buch oder er ist halt tatsächlich wirklich begeistert. In dem Fall ist es wirklich Letzteres. Ein grandioses Buch, das mir aus zweierlei Hinsicht gefällt. Am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das damals auch in diesem einen zum ersten Heft-Podcast bei Huntingdown Comics gesagt, weiß man noch nicht so recht, in welche Richtung es geht. Man sieht schon die tiefen Abgründe, man sieht schon die Horrorelemente, die in diesem Buch mit vorherrschen, ganz deutlich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch rosarote, regenbogenfarbene Einhörner, die explodieren oder umgebracht werden. Denn das ist so dieser Aufhänger dieser Story. Wir haben eine Familie, die ein wenig so in die Pampa zieht. Also irgendwo, New Hampshire, kleines Örtchen, kein Schwein kennt es. Dort ziehen sich die Eltern zurück. Die Mutter sitzt im Rollstuhl, der Vater ist ein Kreativschaffender, der Comics zeichnet oder Kinderbücher schreibt, einmal einen großen Erfolg hat und nur quasi an dem zweiten bastelt. Die Tochter, die hat, eine fast Leiche im Keller, also aus dem Umfeld, wo sie eigentlich hergekommen sind, gab es einen Vorfall, bei dem etwas Tragisches passiert ist und jetzt wird halt hier versucht, in diesem Ort, im Nirgendwo halt die entsprechende Ruhe zu bekommen, dass die Tochter sich eben wieder auf das Ganze konzentrieren kann. Und sie hat ein wenig auch erste Schultag Probleme und Ängste und der Vater zerstreut die halt mit so einem hanebüchenen, fantastischen, verrückten Geschichten. Und man weiß halt noch nicht so richtig, ist das jetzt eher so Horror oder ist es so ein Familiendrama? Also Horror ist ja schon klar, weil der Auftakt, der ist besonders einprägsam, der ist, wenn man sich das Cover von diesem Buch ansieht, sieht man halt einen finsteren, dunklen Wald und dann vielleicht so wie, so ähnlich angedeutet wie bei The Ring, so eine dunkle Schattengestalt im Hintergrund stehen, aus einem Baum rinnt von einem Blut und man weiß, also so ganz geheuer dürfte ein dieser Wald ein Natura dann auch nicht sein. So. Und in diesem Buch, das ist so der Anfang, das spielt im Jahre, weiß gar nicht, ist gar nicht nochmal näher ausgeführt, wenn man sich das so anguckt, vielleicht 1920, so, also nicht allzu lange her, aber lange genug her. Und dort ist die Mutter oder eine Frau eingesperrt und wir erfahren dann, dass es die Mutter ist und sagt, ja, warum bist denn du in diesem Baum? Und dann, ja, und dann meine die Mutter, ich wurde verpfändet und dann, ja, und dann macht der Junge etwas sehr Drastisches. Das ist dann auch dieser geniale Moment von Scott Snyder, in dem er quasi den ganz alltäglichen Horror nimmt, ihn mit einer fiktionalen Komponente verbinden, aber diese fiktionale Komponente nicht Monster rein fiktiver Natur sind, sondern eher so vielleicht Volksmythen oder Sagen aufgreift, die dort regional vorgeherrscht haben könnten zumindest. Das vom Szenario ist es eben so, dass man sagt, das klingt alles wie ein Volksmythos, eine dunkle Bettgeschichte, mit dem den Kindern schon über Generationen das Gruseln gelernt wurde. Und man will als Leser in dem Moment halt auch wissen, was hat es damit auf sich? Und es gibt dann diesen Cut zu dieser Familie Rooks in das Jahr 2014. Und dort beginnt die Geschichte und die beginnt so leicht amüsant, etwas albern. Und man wird aber dann relativ schnell auch so in diesen Schulalltag mit hineingezogen. Man merkt schnell, dass dieser Umzug, also dass Gerüchte halt einem immer meistens vorauseilen und dass der Umzug allein aufgrund der Ortsänderungen natürlich nicht so den gewünschten Erfolg gebracht hat. Und das war dann, glaube ich, auch im ersten Heft so dieser Cliffhanger. Wir sehen, dass auch direkt vor Ort etwas Seltsames passiert. Also da kommt ein Reh in das Haus und man denkt im ersten Moment irgendwie, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und es ist so diese ländliche Idylle, die sich da ausbreitet. Aber das ist natürlich alles andere, denn das Reh oder das Kitz beißt sich die Zunge ab und verendet kläglich auf dem Teppich der Rooks. Das Besondere an diesem Buch ist für mich, auf der einen Seite hat man halt diese klassischen Horrorelemente, die wir vielleicht so ein bisschen aus Outcast kennen, Dämonen, die da sind. Und es zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch dieses Buch. Natürlich will die Familie schauen, warum ist jetzt da dieses dunkle Geheimnis oder was hat es mit der Tochter auf sich? Und wir erleben auch mal so in so kleinen Rückblenden, was dann nun mit der Tochter eigentlich wirklich vorgefallen ist. Und man entwickelt so eine gewisse Sympathie zu den Charakteren. Und gewinnt sie in gewisser Weise lieb, der Vater. Und da wird es dann für mich auch so dieses herausragende Buch. Ich meine, so ein Horrorschinken in Anführungszeichen, den kriegt man immer mal wieder. Das ist jetzt nicht nichts, wo ich sage, da muss man unbedingt in die Richtung gehen. Aber das Besondere an diesem Buch ist, dass, sagen wir mal so, entweder allein der Vater diese Veränderung mitbekommt, dass da irgendetwas Seltsames ist. Er bekommt dann auch, glaube ich, irgendwann Besuch von einer sehr seltsamen Frau oder einem sehr seltsamen Mann. Also die sieht so ein bisschen männlich aus, aber ich glaube, es ist eine Frau, keine Beine, wird überfallen und dann versucht sie zu ermitteln. Und irgendwie ist man spätestens dort an einem Punkt angelangt, wo man erfährt, dass auch der Vater nicht Leichen im Keller hat, aber halt dunkles Geheimnis um ihn sich birgt. Jetzt nichts im Sinne von Mord und Totschlag, aber irgendwie, naja, kann man nehmen, was man haben, also so Alkoholsucht mal zumindest früher mit dem Spiel war und er die nun wohl überwunden hat und da wieder trocknen ist und auf dem Laufen ist. Aber dieses Verbinden dieses früheren Problems mit den bekannten Horrorelementen, die hier auftauchen, macht nachher das Buch auch so interessant insofern, dass diese beiden Elemente sich hier verbinden zu einem und man ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest ging es mir so, nicht mehr genau weiß, ist es nun tatsächlich eine real in Anführungszeichen, erzählte Horrorgeschichte, wo diese Elemente bestehen oder sind diese Elemente, diese Horrorelemente, die hier benutzt werden, nur eine Symbolik für die tieferen Probleme des Vaters. Also ihr seht schon, das ist kunstvoll miteinander verwoben. Also man ist da lange, also mir ging es zumindest so, hin und her gezogen, emotional, erlebt man diesen Horror nur mit? Sind das nur kulminierte Ereignisse? Also sind das nur Ereignisse, die aufeinandertreffen? Oder ist das seine Form, mit seinen Ängsten, Nöten und Problemen umzugehen? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt, ich meine, es hätte es nicht gebraucht, um das mal wegzunehmen, dieses Lob vorne von Stephen King, weil Scott Snyder verkauft auch so seine Bücher zuhauf, aber ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, warum Stephen King daran so einen Gefallen findet. Bei ihm geht es ja immer auch so um die Charaktere, die Emotionen, die Menschen, die hinter diesem ganzen Drama des Horrors stehen. Und hier ist es halt auch so, du hast diese Familie, wo man merkt, dass diese ländliche Idylle, die am Anfang besteht, die hat halt etliche Scharten, Kerben, Schatten, die auf sie fallen. Und deswegen ist da nicht alles so glänzend, wie es auf den ersten Blick erscheint oder so scheinend. Und dazu kommt eben immer dieser Horror, wo man immer so ein wenig erfährt, aber auch nie ganz darüber aufgeklärt wird, was es nun im Einzelnen damit auf sich hat. Und diese Vermengung dieser beiden Stränge, dieser Emotionalität aus dieser Geschichte, diesem Entsetzen aus diesem Horror, verbindet beides eben zu einer kunstvoll erzählten Geschichte, die mir persönlich ausgesprochen gut gefallen hat und eben dieses klassische Horror-Comic-Genre in meinen Augen aufbricht. Nicht umsonst ist dieses Buch nachher auch, also die Rechte sind sich da mittlerweile gesichert worden. Wenn ich mich rechne, sind glaube ich von der Produktionsfirma von Brad Pitt. Das ist garantiert ein toller Film. Miniserie würde wahrscheinlich auch noch gehen, weil es so verschiedene Elemente hat, die dann immer so nach und nach, also auch im Stil dieses Heftes, hervorgehoben werden können. Und weil, das nehme ich mal vorweg, am Ende dieses Buches in einem dieser Interviews von Scott Snyder dann auch schon die potenzielle Fortsetzung angeteasert wird, obwohl ich nichts dazu gefunden habe, wann es dort in Produktion gehen soll. Ihr wisst ja, 2014 kam es raus, lassen wir mal 2015, also 6 Hefte zu produzieren, hat halt auch insofern eine ganze Weile gedauert, aber jedenfalls endet es so, wie in Anführungszeichen fast klassisch, wie so ein Horrorfilm manchmal endet. Es gibt dann noch so ein Element, was fortbesteht und dort weitergemacht, gesetzt werden kann, wo ich sehr, sehr erpicht drauf bin. Also wenn das mit dieser gleichen Wärme, mit dieser gleichen Emotionalität dann fortgeführt wird, wäre das ein großartiges Buch, auch im Veröffentlichungszyklus von, sagen wir mal, 1-2 Jahren perfekt. Also diese Kunst, diese Geschichte, diese Horror-Elemente so geschickt mit einzubauen in ein Familiendrama, in ein Drama der besonderen Art, das macht den großen Reiz dieser Geschichte aus. Und es ist so wirklich auch wieder eines dieser Bücher, das fängt man an zu lesen und legt es eigentlich nicht mehr aus der Hand, weil man wissen will, was passiert, weil du immer so kleine Elemente verraten bekommst und für jedes kleine kommt noch ein neues Mysterium hervor und man weiß sich eben aufgrund des Gemütszustandes des Vaters, ist man sich auch immer nicht so ganz im Klaren, woran man eigentlich ist. Aber wie so oft macht ja auch nicht nur allein diese dunkle, düstere Geschichte eben diesen Reiz aus, sondern es ist ja oft auch diese Kombination aus Autor, Zeichner und in dem Fall Kolorist Jock, den wir von etlichen Büchern kennen, also etlichen Büchern. Ich habe ihn bei The Loser, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt, die hier besprochen habe, Green Arrow, Year One, der einfach ein wirklich fantastisches Artwork abliefert, das die Emotionen, die Zerwürfnisse der einzelnen Parteien, also der Tochter, des Vaters und auch so die innerhalb Beteiligten und auch dann so die Monster perfekt darstellt. Aber das Buch wäre wahrscheinlich dann im Hinblick auf das Artwork auch nur halb so gut, wenn Matt Hollingsworth da nicht seine Hände mit dem Spiel hatte, der ja auch schon einen Eisner Award für Preacher bekommen hatte und den ich persönlich aufgrund seiner Art, also ganz besonderen Art zu kolorieren, bei The Wake war mit dem Boot, also auch mit Scott Snyder zusammengearbeitet, also war da schon ein kongeniales Paar. Tokyo Ghost, das hatte Helge bei Hunting Down Comics vor einiger Zeit schon mal besprochen. Und das Besondere an ihm ist, dass er jetzt nicht einer ist, der permanent das Gleiche macht, also koloriert von der Art und Weise, sondern hier für dieses Buch förmlich eine eigene Art des Kolorierens erfunden hat. Also natürlich lebt das von der Farbwahl, also wenn wir uns im Dunkeln befinden oder wenn wir draußen sind, also diese leuchtend gelben, warmen Farben oder eher so dieses kühle, blaue, rote, wenn so etwas Dramatisches passieren soll. Aber was er noch macht, und das macht das Buch manchmal vielleicht ein wenig schwer, so visuell wirklich mit aller Aufdringlichkeit oder Besonderheit zu verfolgen, er setzt ganz oft noch so Layers, also Schichten drüber, die er, wie er hinten schreibt, mit Wasserfarben und Acrylfarben separat gemacht hat, dann quasi eingescannt hat und dann nochmal über diese ganzen Bilder hin drüber weggesetzt hat. Manchmal gibt es so ganz Mini-Raster, die sehen dann fast so aus, wie immer an so einem, ich weiß gar nicht, ob bei neuen auch noch so ist, bei den älteren Bildschirmen ganz nah rangeht und so diese einzelnen Pixel quasi sieht, so dieses und dann immer wieder diese Splashes, also diese Farbkleckse, die da drüber sind, wo man im ersten Moment, die sind ja relativ wahllos, also ja, wahllos nach seinem Gustus da aufgebracht, aber sie setzten halt bestimmte Highlights in bestimmte Szenen und decken manchmal auch so das Artwork ein klein wenig ab, also nicht jetzt so sehr markant, aber so, dass man sagt, wie so im Lens-Flare-Effekt, also so ein Filter, der drüber gesetzt wird, über diese einzelnen Bilder, der diesem ganzen Buch dann diesen auch visuellen besonderen Reiz gibt, die so farblich aus der breiten Masse deutlich herausstechen. Also das ist auch eines dieser Bücher, wenn man einfach wissen will, was so an Comics die breite Masse abliefert. Also nicht die breite Masse abliefert, sondern was aus der breiten Masse deutlich heraussticht, wo man sagt, okay, und das sind jetzt wirklich Highlights. Also die Geschichte, da gibt es nichts dran zu deuteln. Ich werde es nicht nochmal aufführen. Warum? Weil ich eben diese Verbindung so unheimlich gerne mag. Das Artwork, also allein von Jock, diesem Zeichner, steckt voller Details, voller dunkler, kleiner Geheimnisse, die so am Rand lauern. Und natürlich dann die Farben, die einfach, das sieht man halt in nur ganz, ganz wenigen Comics, dass da halt so viel Energie reingesteckt wird. Und das ist aber auch der Grund dafür, dass so ein Buch vom Veröffentlichungszyklus eben nicht jetzt wöchentlich rauskommt, sondern zweimonatlich oder dreimonatlich oder mit einer größeren Differenz. Da sieht man einfach, dass da auch diese Handarbeit in Anführungszeichen, ich meine, auch am Rechner das zu machen, ist natürlich Handarbeit, aber so dieses, man lässt sich Zeit bei der Entwicklung der Geschichte, das ist wirklich so ein Spannungsbogen bis zum Ende, wo ich lange Zeit so den Verdacht hatte, dass es läuft in eine Richtung und dann ging es doch so ein wenig in eine andere, endet aber auch so, dass man sagt, das ist jetzt nicht kitschig oder irgendwie weit hergeholt oder da fehlt mir irgendwas, sondern es ist wirklich so ein, das erste Buch ist ein rundes Buch. Wenn es nie weitergehen würde, wäre auch kein Problem. Dann hätte man dieses Buch, man hat mehr oder weniger alle Geheimnisse, also nicht alle logischerweise, aber man hat es bis zu einem gewissen Grad für sich herausgefunden. Die Verbindung der Charaktere, die sind nicht einfach nur so platt dahingezeichnet, sondern da ist alles so fein miteinander verwoben. Alles hat einen Grund und alles kommt ins rechte Licht, sofern es nötig ist. Und da ist dann nach diesen ersten 6 Heften Schluss. Großartig zu lesen. Ein tolles Buch, wie gesagt, vom Splitter Verlag auch wirklich schön aufbereitet. Also die haben sich da echt viel Mühe gegeben. Neben dem Hardcover ist dann vorne auch nochmal dieses, was beim ersten Heft war, gibt es so ein Lexikon-Eintrag, was Bitches bedeutet. Das ist dann jeweils nochmal klein, schön übersetzt worden. Dann das Cover-Artwork zwischen den einzelnen Heften ist grandios. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich gemacht hat, ob das auch von den beiden zusammen ist. Also Details herausgearbeitet, ein ganz anderer Stil, aber wirklich fantastisch anzusehen. Also Witches ist eines dieser Bücher für 24,80 € zu haben, 192 Seiten im Splitter Verlag erschienen. Ich werde es entsprechend nochmal verlinken, falls ihr es im Comicladen eures Vertrauens nicht bekommt. Das lohnt sich. Also das ist, wer so Horrorelemente mag, wer aber nicht so einen Plattenhorror mag, sondern auch so ein bisschen feinsinnigen Horror haben möchte, der ist mit diesem Buch gut aufgehoben. So, das soll es dann auch gewesen sein. 10 Punkte ist dieses Buch natürlich alle Male wert. Es ist ein herausragendes Beispiel für einen fantastischen Comic. Insofern schaut es euch einfach beim nächsten Besuch der Comichandlung an. Weitere Besprechung wie immer auf comicreview.de. Dort findet ihr auch nochmal eine Besprechung in schriftlicher Form. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.